Hallo und herzlich willkommen zur ersten Herbstedition von Dropcast, dem Podcast von DropMag. Ich bin Julia und dort ist Tom. Hallo Tom, how are you?
What's up, what's up, what's up? Herbstedition, ja, ey, es ist Kalenderwoche 40, ne? Also wir haben schon einige Folgen auf unserem Buckel hier.
Ja, aber ich finde, diese Woche war zum ersten Mal so richtig herbstlich mit all the foggy, also mit dem ganzen Nebel und es wurde langsam kälter und die Blätter fangen an zu verfallen.
Genau, die Bäume hier vom Haus, die werden auch schon sehr, sehr bunt, sagen wir mal so. Und ich habe auch meinen Hintergrund gewechselt, wie man ja hier sehen kann, wenn man online bei YouTube zuschaltet. Da ist es auch sehr herbstlich geworden mit grauen und goldenen Motiven.
Wollte ich gerade sagen, alles ist so kastanienbraun, rötlich.
Ich habe mal
Autumn is coming, my dear.
Genau, ich habe mal nicht die Halloween-Varianten rausgeholt, weil ich habe gar nicht so viel Horror-Prints, ist mir auch aufgefallen. Ich hätte es höchstens orange gestalten können, aber ich finde die Brauntöne eigentlich ganz schön.
Wer will das? Sehr gut. So, nachdem wir besprochen haben, wie man sein Interior-Design verändern kann, wenn Herbst kommt, erzählen wir euch jetzt ein bisschen was über News aus Film und Fernsehen. Wenn ihr noch mehr Neuigkeiten oder Reviews haben wollt, dann wechselt ihr rüber zu Instagram @dropmagofficial, wo ihr Tom mit vielen anderen Beitragen sehen könnt.
Ja.
Mich zurzeit nicht so viel, ja. Ist halt
aber
so.
Sind ja bald Ferien, vielleicht kannst du ja mal was machen. Ich habe gehört, thinking of ending
Ferien
things, willst du enden?
Wenn Bedarf ist, wenn jetzt jemand sagt, yes, ich brauche unbedingt eine Drop-Make-Review, dann sollen sie mir Bescheid sagen, dann mache ich das auch.
Ja, ich habe gehört,
ich habe viel über den Film nachgedacht.
Leute haben geschrieben, die wollen.
Aha, so.
By the way, talking about things, Donnerstag, glaube ich, kam ja die letzte Folge die letzte Folge der ersten Staffel von Raised by Wolves raus. Guckt das bitte mal an, das ist so krass, das ist einfach krass.
Jetzt mit mir?
Ja, mit wem sonst? Also ihr da draußen natürlich auch, aber.
Die erste Folge habe ich auch schon gesehen, Tom.
Okay, immerhin etwas.
Ja. Ich bin dran. So, und jetzt, Leute, ohne weiteres Geplänkel.
Das ist das Beste, das Geplänkel, hallo?
Natürlich ist es das Beste. Wir werden auch die Leute weiterhin mit Geplänkel behelligen, während wir uns jetzt durch die 1000 News, die du heute zusammengeschrieben hast,
so ist es.
Langsam durcharbeiten, Leute. Macht euch gefasst auf the most epic podcast episode. We're aiming 45 minutes.
Okay, los geht's. Schnelldurchlauf. Unsere erste News ist Monster Hunter, der Film von Konstantin Film und Sony Pictures zusammen. Die haben da das Computerspiel da ein wenig verfilmt und das sieht auf jeden Fall sehr gigantisch aus. Ein bisschen erinnert es mich so an, weil vor allem auch der Cast, Ron Perlman spielt auch mit, Tony Jaa spielt mit. Das hat mich ein bisschen an, wie heißt das hier, Pacific Rim erinnert, an Kaijus. Also was ja auch Monster sind, ne, auf Japanisch halt. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ups. So, da sind wir wieder zu zweit. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich habe Bock, da was zu sehen. Action, ich freue mich drauf. Nicht viel Kopf einschalten. Eine weibliche Hauptrolle auch, was okay ist. Action-Kino. Bin gespannt.
Witzig, weil ich dachte, ich finde die Plakate sehr ästhetisch und ich finde auch insgesamt, der Film sieht super ästhetisch aus. Mila Jovovich sowieso immer. Und dann dachte ich mir so beim Teaser angucken, wow, den Film braucht kein Mensch.
Natürlich braucht den Film kein Mensch. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, aber was hast du erwartet? Es ist halt es basiert auf einem Action-Spiel, auf einem Action-Shooter-Spiel.
Ja, auch, also schon, ja, ich kriege auch, glaube ich, schon so, das macht mich schon so fertig, wenn da so ein überterrestrisches Monster kommt und sie schießen halt mit ihren Maschinenpistolen drauf und dann denkst du gleich so, Menschen-Lol.
Naja, komm, so ein sehr weirdes Vieh, was auf dich zugerannt kommt und macht schon Angst, oder nicht?
Ja, sollte ich jemals in dieser Situation sein, hoffe ich sehr, dass Mila Jovovich an meiner Seite ist.
Gut. Okay, was ein bisschen mehr was für dich ist unser nächster Film, über den wir reden wollen. Wir haben ja schon mehrfach erwähnt, und zwar Rebecca. Mhm. Rebecca ist mit Armie Hammer und Lily James in den Hauptrollen. Und das ist, hört sich alles nach einem sehr psychologischen Thriller an, mit Drama eingemixt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf diesen Film und da gab es jetzt sehr, sehr coole Poster von Julian House, der da diese wundervollen Bilder gemacht hat. Also ich bin ja, wie gesagt, ihr wisst ja alle, Poster-Aficionado und das sieht echt sehr top aus. Und auch verschiedenste Varianten, diese Double-Exposure-Shots sind auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Die Farben, die da reinspielen, finde ich auch wundervoll.
Hashtag Nerd Alert.
Ja, Nerd Alert, genau. Aber es lohnt sich da auf jeden Fall, glaube ich, in diesen Film reinzugucken, wenn er, ich glaube, Oktober war es. Jetzt im Oktober kommt er nämlich auf Netflix, nicht in die Kinos, auf Netflix. 21, da steht es ja.
Hast, Hast du das Original von Hitchcock gesehen?
Nee, ich kenne es, aber ich habe nicht so viel von, also ich bin nicht der größte Hitchcock-Fan, aber ich habe einiges gesehen, aber nicht alles.
Also Rebecca nicht. Ich habe nämlich auch nicht gesehen. Und ich habe auch den Daphne du Maurier Romanvorlage nicht gelesen. Also jetzt überlege ich, was ich mache, in welcher Reihenfolge ich die Dinge konsumiere.
Ja, was wäre denn eine gute Reihenfolge für dich?
Ich habe ja jahrelang die These geäußert, immer wieder erstes Buch lesen, dann die Filme, weil andersrum nimmt das so viel von der eigenen Imaginationsfähigkeit weg. Deswegen vielleicht das. Und ich glaube, dass Rebecca auch ein ganz guter Page-Turner jetzt für die Herbstferien ist. Wenn ich in meinen zahlreichen Urlaubsorten in der Nähe von Berlin rumliege, weil sonst ja nichts zu tun ist.
Hört sich auf jeden Fall nach Sonne tanken an, aber ich glaube, das ist nicht aber, so ganz der Fall.
Nein, rumliegen meine ich als Dreni natürlich auf einer Couch mit einer Decke, was ja schon auch meine optimale Vorstellung ist vom Urlaub, ehrlich gesagt, lesend auf einer Couch mit einer Decke.
Natürlich, wie auch sonst, ne?
What else? So, speaking of interesting things, Clint Eastwood macht auch einen neuen Film. Dieser wird Cry Macho heißen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man das irgendwie auf Deutsch übersetzen kann, aber mir fällt nichts Richtiges ein.
Heul doch, Macho.
Macho. Ja, das ist eine Geschichte über einen Pferdemann, nenne ich das jetzt einfach mal, ehemaliger Pferdemann.
Does he have a horse cock or what?
Das ist sozusagen männliche Erwachsenen-Äquivalent zu Pferdemädchen.
Ach so, okay. Aber Pferdemann könnte auch natürlich mythisch betrachtet hier, wie heißen die nochmal? Zentauren?
Ein Zentaur. Ja, aber Zentauren, witzigerweise ist sie trotzdem zuerst das Dingeling dazu einfällt. Das passt gut zu den Borat-News nachher, aber dazu erst später. Jedenfalls, Clint Eastwood spielt darin einen abgehafteten Rodeo-Star, der jetzt einen Job annimmt für Geld, ne? Also manchmal, also die Sonntagsedition, liebe Leute.
Wie man das so manchmal macht im Leben.
Einen jungen Mann über die mexikanische Grenze bringt und dabei entsteht halt so ein Buddy-Roadtrip-Weisheiten-Austauschen-Film.
Ja, ein alter Mann erzählt einem jüngeren Mann, wie das Leben so ist.
Ja, because. Und ich persönlich sage, ich habe jetzt seit mehreren Jahren keine Clint Eastwood-Filme mehr geguckt. Seitdem ich weiß, dass er zum Beispiel ein glühender Trump-Anhänger war, auch wenn er ihn mittlerweile nicht mehr elegant genug findet. Und jetzt der Meinung ist, dass Michael Bloomberg, ne? Das machen soll?
Michael Bloomberg.
Ach so. Ja, ehemals New Yorker Präsident und irgendwie ist auch ohne politische Erfahrung, aber dafür Medienmilliardär. Ja. Und ist halt nicht mein Typ Mann mehr, Clint Eastwood, was schade ist, weil seine früheren Filme habe ich natürlich gefeiert. Ja, was soll ich sagen, außer Cry Macho.
Ja, vielleicht macht er ja ein bisschen was zumindest richtig für männliche Maskulinität abzubilden und so weiter und so fort.
Männliche Maskulinität
abzubilden? Naja, ich wollte eigentlich was anderes sagen, deswegen kam das raus.
Ist so ein bisschen wie ein Job für Geld zu machen.
Richtig, genau. Doppelt hält besser. Ist Sonntag, Leute. Ist alles gut. Bleibt ja trotzdem am Ball, auch wenn wir mal Fehler machen. Wir sind ja auch nicht unfehlbar.
Es sind ja auch keine Fehler, es sind Tautologien, was ein stilistisches Mittel ist, meine Lieben, dafür etwas besonders intensiv auszudrücken.
Leistungskurs Deutsch.
So, wir bleiben bei Machos.
Weitere Machos sind natürlich Idris Elba und John Cena, die ja zusammen bei Suicide Squad schon vor der Kamera standen. Und die machen nämlich einen neuen Film zusammen, der in die 90s-Style-Action-Movie-Ecke gehen soll. Und ich bin der große 90s-Action-Fan. Und man sagt wohl Air Force One, Hobbs und Shaw, weil das Ganze heißt Head of State und das soll bei Amazon rauskommen. Und Head of State ist natürlich irgendwas presidential. Ich frage mich, wer von beiden den Präsidenten spielt oder sind das beides Widersacher? Ist egal, wer den Helden spielt, beziehungsweise den Präsidenten spielt, weil ich finde, beide sind so muskulös.
Sag mal, kann John Cena überhaupt spielen?
John Cena ist super, super amüsant. Im Blockers hier, diese Komödie, richtig lustig gewesen. Und der kriegt ja seine eigene Spin-off-Serie mit 8, habe ich letzte Woche berichtet, mit 8 Folgen von James Gunn geschrieben, von seinem Charakter aus Suicide Squad. Also ich finde ihn auf jeden Fall immer sehr amüsant, wenn er da ist.
Ich meine, The Rock hat vorgemacht, dass du sowohl WWE-Superstar sein kannst und trotzdem schauspielerisches Schwergewicht.
Mhm. Arr.
So, was ganz, ganz anderes ist unsere nächste News, und zwar Spontaneous, ein Young Adult Film über eine mysteriöse Krankheit, die eine Highschool heimsucht, und zwar explodieren Schüler einfach. Ups.
Also nicht nur Schüler, alle. Alle Menschen.
Oh Gott, alle Menschen. Jedenfalls sehen wir einen kurzen Teaser, einen kurzen Ausschnitt aus dem Film, in dem Catherine Langford, die ihr kennt aus 13 Reasons Why und Love, Simon, einen Regierungsabgeordneten ein bisschen grillt, was ziemlich cool ist, weil der nur eben mit Plattitüden kommt und Thoughts and Prayers to you all. Und das Ganze ist bisher, was wir wissen, ist es so eine Romantic Comedy, aber in einem total surrealen Setting.
Ja, ich finde, hört sich ganz interessant an, wie es anscheinend sich mit Tod und dem auch dem Leben sozusagen, aber also the living in the moment auseinandersetzt. Und das finde ich immer eigentlich ein recht interessantes Konzept. Ich habe Bock darauf auf jeden Fall.
Genau, und dieses Carpe Diem, diesen Carpe Diem Jugendfilm könnt ihr ab dem 6. Oktober on Video on Demand sehen oder am 2. Oktober in ausgesuchten
Kinos. Nicht in Deutschland, glaube ich. Ich habe nichts
gesehen.
Nicht
in Deutschland.
Ich habe, glaube ich, nicht gesehen, dass es irgendwie available ist.
Well, well, well. Ich habe auch zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Video-on-Demand-Geschichte, ne, die messed time mir. Ich habe noch keinen Film geschafft, Video-on-Demand zu gucken, weil das ja irgendwie, also das wird halt veröffentlicht, das kommt und dann taucht es aber nirgendwo bei mir auf, dass ich es jetzt gucken kann und wo, weißt du?
Ja, man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, weil das ja eine amerikanische Release ist. Im Regelfall, wenn die Video on Demand machen, dann müsste man gucken, dass man vielleicht mit einer VPN dann Video on Demand macht, weil dann taucht es, glaube ich, auf. Sonst taucht es, glaube ich, natürlich nicht auf. Und wenn, hättest du, glaube ich, Video on Demand mäßig nur die Chance, das Ganze bei Amazon zu gucken, weil die bieten das mit an. Und da habe ich gesehen, dass es auf jeden Fall geht.
Weil das ist ja dann auch manchmal so, du musst auf die Website des Filmverleihs gehen und wow, I would never do that. So, das ist mir viel zu kompliziert. Dann gucke ich mir lieber nochmal alle Staffeln Downton Abbey an oder so.
Okay, gut. Ja, speaking of Downton Abbey style.
Hä, speaking of Video on Demand, meinst du?
Nee, ich finde, das ist so vom Stil her, so weißt du, so chic alt. Weißt du, was ich meine? Aber wir reden nämlich über The Witches. Das ist nämlich ein Robert Zemeckis-Projekt und da sind so viele krasse Leute dran beteiligt, wie Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Kenya Barris und das Ding ist ein Remake natürlich von dem Klassiker von 1989, glaube ich. Und ich freue mich richtig drauf, weil das war so einer meiner Lieblingskinderfilme, muss ich sagen. Wie war das bei dir? Hast du den auch so gemacht?
Ist der mit Sarah Jessica Parker und
Angelica Houston.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich mochte den, glaube ich, gerne.
Ich mochte den auch sehr.
Dann ist es aber nicht mit Jessica Parker. Das war, ich meine Hexen.
Ja, hieß das so auf Deutsch? Ich glaube, ja.
Erzähl uns doch mal, warum du das so geliebt hast.
Ja, keine Ahnung. Ich habe das also diese magischen Momente geliebt und es ist ja ein Jim Henson-Film gewesen, das Original, und basiert auf Roald Dahls, sag ich mal, wie heißt das hier? Schriftstück? Ich komme gar nicht drauf.
Kinderbuch.
Kinderbuch, danke. Ich kam gar nicht auf ein Buch. Und es war damals schon sehr sehr herzerwärmend und adventuresque und es hatte Zauberei drin und das mit den halt Mäusen und so weiter und so fort und diese Verwandlung und manchmal war der auf jeden Fall schon ein bisschen gruselig, der Film auch, ne, vor allem wie die Hexen aussahen und jetzt ist Anne Hathaway in der Hauptrolle, die Angelica Houston damals hatte und Stanley Tucci spielt noch mit und so viel andere Leute, Chris Rock ist der Narrator, ja. Genau. Und das ist schon, sieht schon alles sehr cool aus. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Bock. Wir haben noch sehr, sehr viele auch andere großartige SchauspielerInnen drin. Und bei den Leuten, die da alle dran arbeiten, kann nur gut werden. Und das Ding kommt auch schon raus, das ist sehr überraschend. Kam das jetzt auf HBO Max am 22. Oktober, das ist halt der US-Release. Ich weiß nicht genau, ob Sky das kriegt oder ob das dann Video on Demand weiter irgendwie läuft. Aber wie gesagt, sobald ihr eine VPN habt, könnt ihr wahrscheinlich auch darauf zugreifen.
Ist ein bisschen schade, dass es nicht in die Kinos kommt, weil das wäre so ein richtig schöner, schnuckliger Halloween-Film, den man mit der ganzen Familie gucken könnte.
Aber da finde ich aber das Video-on-Demand-Konzept definitiv besser, weil da hat man mehr von, vor allem in Zeiten von Corona und weltweit. Also da ist es schon cleverer, das Video-on-Demand zu machen, finde ich.
Ja gut, Tom, aber jetzt ist halt wie immer, ich sage, geht ins Kino, du sagst, ja, aber zu Hause kann man doch auch schön Fernsehen gucken. Also,
naja, aber guck mal, das ist...
It's the old battle between the Drop Mag Podcasts.
Aber nee... Es ist ja nicht, ich bin ja, hä? Also tust du so, als wenn ich hier absolut nie ins Kino gehen möchte. Das stimmt ja so nicht. Und ich finde halt, dass sich dieser Film, weil das ja ein Familienfilm ist, mehr lohnt, da das zu Hause zu gucken, auf der Couch zu gucken und das in diesem Setting zu machen. Das finde ich da, glaube ich, gemütlicher. Also natürlich nicht auf dem Laptop. Ne? Das ist natürlich nicht meine Aussage hier, aber da sollte man schon dementsprechend den Fernseher zu Hause haben, damit das auch schön und gemütlich ist, wenn man auf der Couch guckt. Und wenn man das natürlich nicht hat, ist natürlich das Kino besser. Aber ich denke mal, Familien werden sowas eigentlich in der Regel haben, oder?
Ich denke auch, um ihre Kinder ruhig zu stellen.
So ist es.
Also Leute, ich glaube, das wird richtig nett. Ich finde Roald Dahl-Verfilmungen eigentlich immer großartig, muss man sagen. Da sind viele tolle Sachen entstanden. Der Film, der Trailer sieht super lustig aus, total bunt. Ich liebe ja Chris Rock auch. Mhm. Das ist meine Zweitlieblings-Synchronstimme nach Eddie Murphy. ja, ich glaube, das wird ganz magical.
Mhm. Ja, weiterhin magical stuff ist natürlich, angeblich kommt nämlich Jamie Foxx zurück, um seine Rolle als Electro in Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 wieder aufzunehmen, und zwar für Tom Hollands Spider-Man, was natürlich ganz interessant ist.
Ich glaube, jetzt müssen wir ganz kurz das klären, weil ich musste auch nochmal ganz kurz nämlich diese Timelines zurechtdrücken. Ne? Also wir haben Tobey Maguire's Spider-Man, das sind die Uralt-Varianten.
Das war der erste, ja.
Dann haben wir Andrew Garfield's Indie-Variante, und das ist, wo Electro eigentlich reinkommt. Übrigens einer der weniger erfolgreichen Spider-Man-Filme. Und jetzt haben wir die Tom Holland-Filmreihe, die mit zu den erfolgreichsten Sony-Produkten ever gehört. Und das heißt, was hier passiert ist, dass wir einen Villain aus einem anderen Universe switchen. Und das finde ich ja, ist ja irgendwie spannend. Das kann man machen, weil J.K. Simmons ja zum Beispiel plötzlich auch auftaucht, der ja auch aus dem anderen Universum kommt.
Du weißt aber, ne, wie das mit dem Multiverse funktioniert, ne, bei Marvel.
Ja, ist richtig. Ich weiß gar nicht, Nerdist hat, glaube ich, irgendwie geschrieben, das MCU sollte sich in MCM, in Marvel Cinematic Multiverse, umbenennen.
Ja, gut.
Ja, dann gleich aber auch zum Beispiel die Vorschläge, Vorschlag Emma Stone als Spider-Gwen und sowas. Was ich alles ganz
finde ich aber nicht. Finde ich nicht. Will ich nicht. Aber ich finde, Emma Stone ist zu alt, um Spider-Gwen zu spielen, weil ich fand, sie war halt als die Variante, die sie in Spider-Verse zu sehen war, ne, mit, also die Miles Morales Animated-Variante, das war schon cool, so eine Jüngere zu sehen. Also, warum muss Emma Stone jetzt da nochmal besetzt werden? No, thank
Because
you.
Because she's awesome.
Ja, nope, thank you. Nope. Sie ist zu alt. Also, wie stellst du das vor? Also, was?
Keine Ahnung, falls sie noch jemanden suchen, ich würde es auch machen.
Lol, okay.
Frau Mother sind doch auch zu alt. Ja, vielleicht. Egal. Ich weiß nicht, wenn man Carrie Fisher reanimaten kann, kriegt man vielleicht auch meine Falten weg.
Jupp.
Tom, dein Einsatz wäre gewesen, Julia, du könntest auch eine 12-Jährige spielen.
Hallo?
Okay.
Das ist creepy, was ist los?
Oh, okay, was hältst du davon?
Ich halte davon, dass ich das Jamie nicht Fox rausschneide. Das halte ich davon. Kidding. Aber, keine Ahnung.
Kidding, not.
Ja, Jamie Foxx, ich war nicht so ein großer Fan von Electro. Also, ich fand, er sah ein bisschen weird aus.
Ich kann mich einfach auch kaum noch erinnern. Ich kann mich nicht erinnern an Spider-Man 2 mit Andrew Garfield.
Ja, das war auch ein furchtbarer Film. Ich fand Andrew Garfield auch geil. Andrew Garfield war zu cool, ein Loser zu sein.
Ja. Ich glaube, wir haben darüber schon mal ausführlich gesprochen, was wir von unterschiedlichen Spider-Mans halten. Müssen wir jetzt hier vielleicht nicht nochmal ausführen. Wir werden wahrscheinlich mal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist, irgendwie Dezember 2021.
Ja, es muss erstmal.
You'll never know these days, right?
Genau. So ist es. Alrighty, dann geht's weiter mit einem Film, auf den ich mich wirklich sehr, sehr, sehr doll freue, weil das der letzte Film von Chadwick Boseman ist, und zwar Ma Rainey's Black Bottom. Und wie gesagt, es geht da gibt's jetzt, habe ich ja einige Bilder für uns vorbereitet, die wir uns mal angucken können. Die sind released worden, und es geht halt darum, dass es die Mother of Blues geht, die von Viola Davis gespielt wird, und was sie in den 1920ern in Chicago für die kulturelle und soziale Atmosphäre gemacht hat. Und da kommt natürlich Chadwick Boseman-Charakter mit ins Spiel, der versucht, da auch was zu landen. Als ambitionierter Trompeter, Levy, denke ich mal, soll das heißen. Und es hört sich wirklich alles sehr interessant an, weil Blues und die Geburtsstunde von Blues und Jazz, das mixt ja wahrscheinlich auch alles ineinander so ein bisschen. Wir haben, also musikalisch habe ich leider noch nichts gehört, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil das könnte die Live-Action-Film von Soul sein. So fühlt sich's an, von dem, was man so mitbekommt bisher. Und ja, was ist deine Meinung, Julia?
Also jetzt nichts Geringeres als wie gänsehautmäßig wird es sein, ihn in diesem Film zu sehen. Weil,
ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
Total, ich meine, das hat so eine spezielle Bedeutung. Wir haben ja irgendwie kurz nachdem er gestorben ist, darüber geredet hat, was er bedeutet hat, was er für eine Legacy zurücklässt. Und das ist ein Film, der da total gut reinpasst. Schwarze Rollen, die eben, ja, Black Power verkörpern. Deswegen wird das, glaube ich, ein Wahnsinnsfilm. Und dazu noch Viola Davis, die irgendwie auch so eine Wahnsinns-Schauspielerin ist.
Und August Wilson hat das...
Denzel Washington macht das Ganze. Das ist
ja, und August Wilson, der ist ja auch schon zweifacher Pulitzer-Preis-Gewinner und der hat das Stück geschrieben dazu und das wird jetzt halt umgesetzt. Also es hört, also kann eigentlich nicht schlecht sein.
It's going to be crazy good. Ganz anders als der nächste Film, über den wir sprechen werden. What? Borat 2.
Was? Borat 1
war schon angekündigt. Krass. Ja, aber ganz ehrlich, hast du den Trailer gesehen und danach gedacht, wow, der Film wird krass?
Nee, aber hast du das beim ersten gedacht? Also ich meine, der wird einfach, also der ist halt wieder genau, also haut in diese Kerbe halt rein. Leute, sag ich mal, oder beziehungsweise die das politische Klima aufs Korn zu nehmen und da das ranzunehmen. Und ich finde, Sacha Baron Cohen macht das halt wie kein anderer. Und das ist schon geil. Also ich hab Bock drauf. Ich werde mich amüsieren und ich werde sehen, was da so passiert. Weil es ist, also ich meine, ein paar Witze. Ich hab mich auch schon tot gelacht auf jeden Fall im Trailer.
Ja, yeah, I had a lot of awkward Fremdshaming-Momente.
Ja, yeah, aber well, das...
Ja, yeah, well, that's basically Sacha
Baron Cohen. Exactly.
Das ist die gesamte Magie Sacha Baron Cohens ist. Awkward Fremdshaming.
Ja, ich meine, ne, das ist halt so Body-Humor und sich selber sich lustig machen. Also Will ist ja genauso ein Will Ferrell-Humor. Der macht sich ja auch
das
so.
Das Problem ist, er macht sich nicht über sich selber lustig. Ne? Das ist mein Grundproblem, glaube ich, mit ihm, dass er sich nicht über sich selbst lustig macht, sondern mit anderen Leuten. Dass es klassistisch, sexistisch, homophob sein kann, nicht immer sein muss.
Ja, ja.
So, ist eine feine Balance, die er da gelegentlich hält. Manchmal überstritt er sie, manchmal nicht. Deswegen, ja, excited.
Ja, genau, das ist so schon recht. Manche Sachen ist dann natürlich ist sehr fragwürdig, aber also beziehungsweise wenn es kulturell beziehungsweise auf eine menschliche Ebene geht, die Sachen aufs Korn nimmt, aber oftmals, also wie gesagt, ich glaube, seine politische Meinung und das, was er einsteht am Ende des Tages, ich glaube, das so sarkastisch aufs Korn zu nehmen, ist, glaube ich, dies. Was
du meinst, wenn ich am Anfang des Podcasts Clint Eastwood hate, dann muss ich jetzt auch so ein bisschen sagen, los, lass mal Borat 2 gucken gehen.
Vielleicht, aber zumindest das zu sehen, was er macht. Also ich würde das nicht von vornherein ausschließen, oh nein, das ist so ein Scheiß, das gucke ich mir nicht an, weil es nicht mein Humor ist. Weißt du, was ich meine?
Gut, aber so klinge ich auch nicht.
Nee, das habe ich auch nicht. Hab ich das behauptet?
Nein. Also, meine Lieben, wir lassen euch wissen, wie wir es finden, würde ich sagen, oder?
So ist es. Komm. Und zwar, aber das nächste...
Lass mal einen Film-Talk.
Ja, genau, das nächste, den will ich unbedingt besprechen, den Film, und zwar Minari. Das ist von A24, der neue Film mit Steven Yeun, den ihr aus...
Parasite?
Nee, The Walking Dead. Parasite ist da nicht drin.
Spielt er bei Parasite nicht den Ehemann?
Nein. Der ist aus Walking Dead, kennt man den, und aus anderen tollen Filmen. Dieser Film, ich habe den Trailer gesehen, ich habe jetzt schon eine Träne verdrückt.
Ah, nicht Parasite, Burning.
Burning, genau, da ist er drin, richtig. Und habe ich schon eine Träne verdrückt und ich finde die Story unglaublich gut und das, was ich gesehen habe, also wenn ich darüber nachdenke, schon kriege ich auch wieder Gänsehaut. Ist es mit Untertiteln, Leute, es lohnt sich da aber, das zu gucken und ich glaube, wie gesagt, im Sundance Festival hat er auch einiges gewonnen und das könnte, glaube ich, einer der besten Filme des Jahres definitiv sein. Weil es nimmt den amerikanischen Traum nochmal unter die Lupe auf eine andere Art und Weise. Und vor allem, der amerikanische Traum ist ja nicht mehr das, was er vor 100 Jahren war. Und das finde ich sehr interessant, diese Aspekte.
Ich persönlich finde, dass dieser Trailer, also der macht was ganz, ganz Verrücktes, weil ich finde, er gibt so eine Call Me By Your Name-Stimmung vor, durch die Musik, durch das Licht, durch diese zärtliche Kameraführung, würde ich das jetzt mal nennen. Und gleichzeitig hast du halt aber ja, dieses total krasse, realistische Bild darauf, was es bedeutet, Immigrant zu sein und irgendwie mehr Perspektiven ins Kino reinzubringen, irgendwie weg von der Single Story hin zu eben der Auffächerung von Stories, was ich ja total ganz wichtig finde. Das ist hier, Chimamanda Adichie hat so einen coolen TED-Talk darüber gemacht, könnt ihr euch angucken gehen, The Power of the Single Story. Sieht unfassbar großartig aus. Ich bin auch total gespannt. Ich finde ja sowieso so eine südostasiatischen Stories zurzeit irgendwie, die sind ja irgendwie on the go. Zum Beispiel halt gibt es ein Buch, Ocean Wong heißt der Autor, When We Were Briefly Gorgeous oder sowas. Hm. Das Buch, super gutes Buch, hat auch was, also auch was Ähnliches. Es ist ein vietnamesisch-amerikanische Geschichte darüber, was es bedeutet, eben da anzukommen und mit der amerikanischen, ja, gesellschaftlichen Traditionen konfrontiert zu werden. Total spannend.
Ja, also wie gesagt, ich habe richtig Bock auf diesen Film und den würde ich zum Beispiel auch gerne im Kino sehen, weil das hört sich, die Bilder sind sehr schön und die Story ist wundervoll und das sind Momente, die man, denke ich, auf der großen Leinwand wirklich imposant erleben kann.
Wir bleiben bei so Gefühlsgänsehaut-Themen, würde ich sagen. Und zwar gibt es einen Trailer für The True Adventures of Wolfboy. Mhm. Und das, meine Lieben, sieht auch nach dem Film für Julia Moda aus.
Auch für mich, auf jeden Fall. Also für uns beide.
Also wir haben, der Protagonist ist eben ein Junge, der mit einem genetischen Sonderfall geboren wurde, dass er überall Haare im Gesicht hat und deswegen eben Wolfboy ist und wie Society auf ihn reagiert, nämlich nicht gut. Und dann wird er durch einen mysteriösen Brief seiner Mutter auf einen Roadtrip geschickt und ja, sammelt um sich herum so eine Gruppe von Outcasts, was ja mal eine tolle Sache ist. Und ich persönlich liebe diese Sorte von Geschichten. Also ich weiß auch nicht, aber irgendwie, weil da so viel mit so viel Liebe erzählt wird von eben Figuren, die es so schwer haben im Leben. Ja. Und zwar nicht, weil sie schlechte Menschen sind und mit Gewehren auf irgendjemanden schießen, sondern einfach, weil sie irgendwie nicht der Norm entsprechen. Und das finde ich immer eine wahnsinns berührende Journey. Also da finde ich, haben wir in den letzten Jahren wirklich tolle Filme gesehen. Mein Liebling aus dem letzten Jahr, hilf mir mal, das über die kleinen Mädchen, die diese Gruppe, Fähnlein-Fieselschweif-Gruppe haben wollen.
Die hier mit, auch mit Viola Davis, die Pfadfinder, Scout hier, Trooper, irgendwas?
Ja. Exactly, Leute.
Komm auch gar nicht drauf.
Oh, damn it!
Ja.
Jedenfalls ganz toller Film. Oh Mann.
Wir haben es empfohlen schon mal auf jeden Fall.
Troop Zero.
Ja.
On the tip of my tongue. Ja. Jedenfalls war auch ein super Film. Ich glaube, dass Wolfboy auch fantastisch wird. Der Trailer, wie gesagt, macht schon so Pipi und Gänsehaut in den Augen und auf der Haut.
Am 30. Oktober, Video on Demand, könnt ihr das Ding sehen, wenn ihr eine VPN wahrscheinlich habt. In Deutschland wird es wahrscheinlich wieder etwas dauern, bis man das Ganze sehen kann. Aber auch der Cast ist auch sehr wundervoll, was drin ist, auch an die Supporting Actors. Guckt euch den Trailer an, es lohnt sich definitiv, denke ich. Weiter geht's, Julia. Wir haben noch mehr.
Wenn ihr denkt, wir sind schon fertig. Nein.
Julia ist schon fix und fertig.
Wir haben unsere letzte Film-News. Und zwar, ich sag so, und jetzt kommt noch was richtig Großes. Und zwar, hey yo, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Barry Jenkins soll ein Sequel für König der Löwen machen. Ja,
Barry Jenkins ist auch überall am Start. Wir haben später nochmal Barry Jenkins in News.
Ja, wenn ihr jetzt denkt so, Barry Jenkins, wer ist das? Na, ganz einfach, mein Lieben. Das ist der Oscar-winning Director für Moonlight und den fantastischen If Beale Street Could Talk. Also einer von den schwarzen Regisseuren, den ihr kennen müsst, muss man sagen. Und der soll jetzt Lion King 2 machen und es soll irgendwie so ein, es soll so ein bisschen die Vergangenheit von Mufasa explorieren, aber auch irgendwie die Gegenwart zeigen, also so ein Mix aus verschiedenen Zeitebenen. Und ich zitiere einfach mal Barry Jenkins persönlich, weil why not, ne? Helping my sister raise two young boys during the 90s, I grew up with these characters. Having the opportunity to work with Disney on expanding this magnificent tale of friendship, love and legacy by furthering my work chronicling the lives and souls of folk within the African diaspora is a dream come true. Und ganz ehrlich, König der Löwen 2, diesmal mit einem neuen Plot unter Barry Jenkins Regie, ist auch für mich
ein Dream. Ja, solange es nicht irgendwie auf die animierten Sequels da drauf geht, dann.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht, aber das könnte ein bisschen annoying werden.
Ich meine, gibt es irgendjemanden, der irgendein Disney-Sequel gesehen hat, das nicht Bernhard und Bianca gewesen ist?
Frozen 2.
Oh, gut, das ist für mich kein Sequel. Das ist einfach
nur well, perfekt. Well, it is a sequel.
Damn it. Ja, okay, Frozen. Und ja, Ralph Wrecks the Internet.
There you go. Mm. Toy Story.
Okay. Oh, gut, ja, aber...
Ich nehme zurück, was ich gesagt
aber,
habe.
Aber weißt du, ich rede sowas wie Aladdin 2,
ja, ja, die aus den 90ern, die waren schon...
Schönes Biest 2.
Der war großenteils Schrott.
Who's interested?
Ja, Emperor's New Groove, da hat er auch zwei Teile, ne? Der zweite war auch besser, ich weiß gar nicht mehr. Oder der zumindest ähnlich gut, ne, ich glaube nicht. Naja, weiter geht's. Und zwar sind wir jetzt fertig mit unseren Film-News. Wir kommen mal zu den Serien-News und werden euch da mal ein paar Sachen erzählen. Und zwar als erstes geht es um die Serie Roadkill. Die ist eine PBS-Serie, also schon ein bisschen politisch. Und zwar Hugh Laurie steht am Mittelpunkt eines, der spielt einen Politiker. Ich hatte so ein bisschen, als ich den Inhalt mir durchgelesen habe, fand ich, das hat sich so ein bisschen nach Trump angehört. Oder beziehungsweise so, dass man, oder nicht nach Trump, aber die politische Situation in den USA, fand ich. Und nicht so eher UK, weil es geht hier um die UK. Und ja, Ambitionen kennen keine Grenzen und Korruption auch nicht. Und ja, es geht halt in die Richtung, dass da Sachen ans Tageslicht kommen, die vielleicht besser hätten nicht ans Tageslicht kommen müssen. Und ja, Politik und hier Crime sind halt nicht so weit auseinander, oftmals.
Ja, der gute alte Bertolt Brecht würde sagen, nutzen wir doch einen V-Effekt, um aktuelle Missstände aufzudecken, indem wir es zum Beispiel an einen anderen Ort oder in eine andere Zeit transferieren. Mhm. Theater, Mike, dropped.
Super.
Super, oder? Ja, ja, ganz ehrlich, ich mag einfach so... englische Politserien finde ich richtig gut.
A Very English Scandal war auch großartig da, ja.
So, ever since Sense and Sensibility bin ich einfach ein großer Hugh Laurie-Fan. Mm. Sieht cool aus. Macht bestimmt große Freude.
Ja, Limited Series auf jeden Fall. Check.
Was auch immer gut
ist. Check das aus, genau. Also keine weiteren Staffeln. Man ist am Ende. was definitiv oftmals ganz gut ist.
Next thing ist, wir haben ja hier unsere Weekly wöchentlichen Wiederkehrer. Ryan Murphy ist so einer. Mhm. Es gibt schon wieder Ryan Murphy News. Hey. Und zwar gibt es schon wieder eine neue Netflix-Serie von ihm.
Ich glaube, von der haben wir schon mal berichtet, glaube ich. Ich habe schon mal davon, also ansatzweise berichtet, aber jetzt gibt es natürlich noch mehr Details.
Wir bräuchten so eine Liste, wo drauf steht Dinge, die wir Ryan Murphy schon erzählt haben.
Ja. Aber.
Jedenfalls sind wieder alle mit dabei, alle die Leute von Glee, die Leute von anderen Sachen. Janet Mock ist mit dabei, was ich ziemlich cool finde, ja. Von Pose, die ja wirklich großartig ist als weiß ich nicht, Aktivistin.
Zweite Staffel kommt übrigens, und, by the way, diese...
Oh, muss mal die erste noch zu Ende gucken. Ja. Irgendwo, I've got lost in the middle. ja, erzähl doch bitte mal, worum es geht, weil ich habe mich echt
gesagt, es geht um Jeffrey Dahmer. Ich bin ja auch großer True Crime Fan und Jeffrey Dahmer wurde auch in der zweiten Mindhunter Staffel, war es, glaube ich, oder irgendwo anders in einem guten Film. Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo wurde auf jeden Fall schon mal da über seine Kindheit ein bisschen berichtet und ich fand ich finde, wie gesagt, allgemein True Crime, seit ich Silence of the Lambs gesehen habe, sehr, sehr großartig. Und ja, wenn Ryan Murphy das macht, da kann nichts schief gehen. Ich habe Ratched zu Ende geguckt gerade und das war auch genial. Also super, super Serie. Und Sarah Paulson, unglaublich. Unglaublich. Und ich bin gespannt, wie was umgesetzt wird, beziehungsweise was irgendwie auch, sag ich mal, sehr genau getreu das Ganze trifft. Und ich finde, Ryan Murphy hat ja immer so ein bisschen... Ich will es mal diesen Glee-Effekt nennen. Also das kommt dann so ein bisschen durch. Also dieser Spring in your Step und jetzt könnte gleich eine Gesangseinlage kommen. Was war bei Ratched nämlich auch so, obwohl das ja auch ein bisschen etwas serious ist. Ich bin gespannt, ob das bei dieser Jeffrey Dahmer-Serie auch so umgesetzt wird oder ob es eher in Richtung Mindhunter ein bisschen seriöser, dramatischer wird.
Interessant.
So ist es. Weitere interessante News gibt es nämlich von Disney Plus Seiten aus. Julia, erzähl doch mal.
Yes, ich glaube, seit Beginn des Podcasts, seit Beginn vielleicht von DropMag überhaupt, rede ich darüber, wie gerne ich endlich Verfilmung hätte von Miss Marvel, Kamala Khan. Und es ist soweit. Es gibt jetzt jemanden, der diese Rolle übernehmen wird, nämlich Iman Vellani, Die kommt aus Kanada, ist noch absolut unbekannt, hat noch nichts vorher gemacht, also ein ganz großer Newbie, wird aber schon ein bisschen gefeiert dafür, dass sie eben ja, ist, wer sie ist. Und wer Miss Marvel noch nicht kennt, dem empfehle ich total, die ganzen Comics dazu zu lesen, weil sie sind einfach fantastisch. Kamala Khan ist pakistanisch-amerikanisch und Marvels einzige
bisher
muslimische Heldin. Also das, da ist irgendwie wirklich viel coole Sachen dran. Es ist großartiges Coming of Age, gute Sidekicks, einfach richtig lustig, schlau, herzerwärmend, lovely. I'm damn excited. Mhm.
Ja, weitere News gibt es.
Look at Tom, this is excitement phase. Also, come on.
The MCU Sorry, is expanding. Ich habe schon nachgedacht über die nächste News, was ich jetzt sage. Hallo?
Was sagt man denn bitte dazu? Ach, übrigens, es gibt jetzt auch eine Serie über The Gentleman.
Ja, genau. Ja, genau. Ich wollte eigentlich damit anfangen, ja, es gibt eine neue Serie über The Gentleman. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Das war eher eine negative Bewertung dieser ganzen Sache. Aber es ist ja anscheinend das neue Ding, dass Filme in Serien umgewandelt werden, wie zum Beispiel, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen Watchmen, aber auch Parasite soll ja in eine Serie umgewandelt werden. Und ja, und anscheinend jetzt soll wohl Guy Ritchie auch für Miramax das Ganze als, also seinen Film The Gentleman umwandeln. Das war ja eine Hit-Comedy, ich war nicht so begeistert von allgemein von dem Film. War okay, aber besser als die letzten Guy Ritchie-Sachen, die so rauskamen. Also alle, ein paar mit Aladdin, würde ich sagen, aber.
Aladdin und auch Codename Onkel war super.
Ich habe rede von letzten Onkel ist 8 Jahre her, was oder was?
5?
2015? Ich hätte 2012 gesagt, aber nun gut. Naja.
2012 war Sherlock Holmes.
Ja, ihr seht.
Ja, ganz ehrlich. Ja.
Kann man nicht, braucht man nicht so viel manchmal, zu sagen, glaube ich. Ne?
Manchmal sage ich so Guy Ritchie yay und manchmal sage ich so Guy Ritchie nay. Habe ich The Gentleman gesehen? Of course not.
Ja, ist, glaube ich, auch noch gar nichts für dich. Gar nichts. Aber gut, das nächste ist vielleicht eher was für dich und zwar The Underground Railroad, auch bei, wie schon erwähnt, von Barry Jenkins. Der ist am Start, der macht die Serie, soll auch die ganzen Folgen wohl machen für diese Show. Und Amazon Studios ist da involviert. Und es gab ja schon mal eine Serie, ich glaube, die hieß nur Underground. Und die ist, glaube ich, jetzt auch 2-3 Jahre her, mit sehr gutem Cast. Und das Interessante war damals immer, was ich da wirklich sehr cool fand, ist, dass sie für die Serie sag ich mal, moderne Songs genommen haben, wie zum Beispiel für Great Gatsby, was dann halt, wo Jay-Z einen Song dazu beigesteuert hat und so weiter und so fort und andere popkulturelle Menschen. Und das fand ich da bei Underground sehr, sehr cool und ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich glaube, Barry Jenkins wird einen guten Job machen. Ich finde, es sieht alles so ein bisschen aus wie 12 Years a Slave, weil es gibt nämlich auch schon ein paar Bilder dazu. Es sieht sehr, sehr haunting aus. Mit den Naturszenen, die da gewählt wurden. Ich werde es auf jeden Fall gucken, weil das ist ein Thema, was mich persönlich natürlich sehr interessiert, wo ich auch eine Menge drüber weiß, aber man kann nie genug wissen, denke ich mal, bei sowas. Und wenn Barry Jenkins am Start ist, dann kann es auf jeden Fall sehr gut werden.
Das Coole an Underground Railroad und was es unterscheidet von 12 Years a Slave ist, dass da so Fantasy-Elemente drin spielen. Und zwar ne, die Geschichts- Kriegs unter euch wissen vielleicht, Underground Railroad ist einfach eine Metapher dafür, dass es irgendwie so Stationen gab, wo irgendwie Menschen, die sich aus der Sklaverei selber befreit haben, Zuflucht finden konnten, weitergeschickt wurden und so weiter und so fort. Und Colson White hat imaginiert in seinem Roman eben eine tatsächliche unterirdische Eisenbahn mit unterirdischen Bahnhöfen. Mhm. Und das ist ja total verrückt.
U-Bahn.
Eine U-Bahn ja. Quasi. Das ist total verrückt. Und Underground Railroad gehört tatsächlich mit zu den intensivsten Romanen über amerikanische Sklaverei, die ich je gelesen habe. Es ist so ein krasses Buch. Bis heute verfolgen mich Szenen aus diesem Buch. Ich sag mal so, es ist nicht zum Wohlfühlen. Mhm. Es ist fantastisch und gleichzeitig hardcore-realistisch.
Bist du denn gespannt? Willst du das sehen? Oder willst du das nochmal erleben, wenn die dich so verfolgen, das sehen?
Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon. Einfach, also es ist ein bisschen mit We When They See Us. Ne? Im Nachhinein, klar, würde ich mir wünschen, ich hätte es nie gesehen, aber dann ist es natürlich auch super hardcore white privilege zu sagen, ja, ich muss mich mit dem Thema nicht beschäftigen, es ist so schlimm, dass ich mich lieber nicht damit beschäftigen will, aber das ist ja natürlich mein white privilege. Und das gehört quasi mit zu der eigenen Erziehung dazu, dass man sich mit dieser unfassbar grausamen Menschheitserfahrung, die da gemacht wurde, auseinandersetzt, auch wenn das bedeutet, dass man selbst ja an seine Grenzen kommt, an seine zumutbaren Grenzen.
So ist es. Dazu muss ich noch sagen, dass natürlich, wie gesagt, die erste Variante, wo das thematisiert wurde, sehr gut war. Wir sehen das im Film Harriet auch nochmal, wo da einiges vorkommt und das ist schon sehr cool. Und dann kommen wir zu unserer letzten News, würde ich sagen. Für
TV. Wir sind nämlich schon bei 48 Minuten, Leute.
Stimmt gar nicht, wir sind bei 40.
Na, aber die schaffen
ja, genau.
So, weil ich muss jetzt auch mal kurz einen Cut machen, weil man kann ganz schwer, finde ich, von Underground Railroad auf unsere nächste News kommen.
Ja, es ist.
Und zwar, was passiert? Conan der Barbar kriegt eine Serie auf Netflix. Ja,
wir tauchen ab in die Fantasy-Welt des Hyberian Celtic irgendwas, bla bla bla, heißt das Land da, glaube ich, oder das Setting. Und der Klassiker mit Arnold Schwarzenegger, der kaum Englisch konnte.
Guess who's back.
Das Englisch war noch schlimmer da damals. Ich glaube, 82, wann kam das raus? Ich glaube, 82, ja. Und das basiert ja auf Robert E. Howards Novels, was über 50 Stück sind, aus den 50ern. Und Netflix hat anscheinend Bock, auf diese Fantasy-Schiene zu gehen. Ich meine, The Witcher haben sie schon adaptiert, jetzt kommt wohl die Conan the Barbarian-Serie. Ich bin gespannt, wen sie da casten.
Ich glaube, bei Collider war so die Überschrift, Netflix erweitert sein Beef-Fantasy-Portfolio oder so. So, jetzt Tom, hier schnell. Dreamcast, was ist dein Dreamcast für Conan the Barbar? Ich habe mich vorhin damit auseinandergesetzt. Und neben All the Obvious Choices fand ich am interessantesten den Vorschlag, das Michael Fassbender spielen zu lassen. Weil da hast du the juiciness, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, diese Intensität.
Ja, aber er ist nicht zu beefy. Smart. Ich glaube, Conan ist nicht zu, also keine Ahnung. Also es kommt, also ich habe die Novels nicht gelesen. Das finde ich schwer. Da würde ich ihn nicht sehen. Ich würde eher dann halt deinen Typen halt, ich würde John Cena da sehen. Der Junge ist halt das Arnold Schwarzenegger oder sowas. Ne?
Ja,
oder
aber das
halt,
ist so,
wen, keine Ahnung.
Jason Momoa hat es jetzt zum Beispiel in der Verfilmung gemacht, die vor ein paar Jahren lief, ist gefloppt.
Was war das so? Kann ich mich daran erinnern.
Ja, ich habe vorhin nachgelesen, weil irgendwie hat mich die News da schon ein bisschen umgetrieben. Auch Conan tatsächlich.
Okay. Ja, dann kann er es nochmal versuchen.
Ich finde es irgendwie, ach komm, gib mir doch so ein sexy Slender Baba wie Michael Fassbender.
Ich finde, Michael Fassbender, weißt du, wen er spielen könnte? Nämlich hier, wie heißt er nochmal, der Hauptcharakter von Thundercats. Das wäre perfekt.
Oh, yes, please. Der heißt doch einfach nur Leo.
Irgendwie sowas, oder? Ja. Irgendwie so einen ganz einfachen Namen hat er.
Der heißt also Leo Tigris.
Oder nee, wie hieß er?
Pantro.
Ja, irgendwie sowas komisches.
Ganz nur Chitara, Gepada.
Ja. Naja, jedenfalls, da würde ich ihn eher sehen als Cole.
Yes, well, I don't know. Denk mal drüber nach. Ich frage dich nächste Woche als allererstes, wer dein Dreamcast für Conan wird.
So machen wir es.
So, und jetzt haben wir noch eine News für euch unter Verschiedenes und dann sind wir auch schon fast durch. Dann schicken wir euch noch mit ein paar Empfehlungen in die neue Woche. Und zwar hat auch Disney jetzt einen Gemeinschaftsguckdienst eingerichtet. Ja, weiß ich nicht.
Klar, ist also vor allem in Sachen Pandemic und wenn man nicht beieinander sein kann und vor allem auch Fernbeziehungspärchen werden sich über so ein Feature freuen.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das, ja,
doch,
vielleicht.
Also keine Ahnung. Also zum Beispiel, ich muss ja sagen, ich habe immer Mandalorian, als das rauskam damals, immer die Folge, war Freitag immer Pflicht. 14 Uhr ungefähr, ja, immer gucken.
Ja, aber freitags 14 Uhr, ich finde, das wird doch dem auch gar nicht gerecht. Das ist Popcorn-Kino, das muss Primetime sein.
Nee, ist mir egal, weil ich wollte es so unbedingt sehen. Und ich habe ja einen großen Fernseher, habe ich hier alles zugemacht und dann war gut.
Okay, dann lass uns das doch mal ausprobieren und die erste Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian. Wohl geht nicht, da habe ich schon echt Leute eingeladen.
Hallo?
Nein?
Nee, die würde ich alleine für mich gucken um 0 Uhr.
Ja, speaking of why this is not working.
Ja, das ist ja noch was anderes. Aber zum Beispiel, guck mal, zum Beispiel wäre es ein funny Feature. Das können wir uns mal nehmen für einen Disney-Film unserer Wahl. Wir machen ein neues Format. Und gucken dann einen Film zusammen und wir sind dann zu sehen in Kamera, wir gucken das gleichzeitig und dann kommentieren wir das Ganze.
Keiner guckt.
Doch, glaub mir. Jeder möchte sehen. Ja, wir gucken uns einen Actionfilm an und dann meckerst du die ganze Zeit und ich versuche das zu relativieren und
wir gucken uns einen Disney-Film an, machen die ganze Zeit Live-Action-Karaoke.
Oder so.
Let's get down to business.
Okay, people. Und dann machen wir es live. Und dann können Leute nämlich auch in unsere Group mit reinkommen. I'm telling you.
Well, well, das Internet, endlose Möglichkeiten. Genau. Apropos endlose Möglichkeiten.
Bevor wir über What to Watch, möchte ich sagen, James Bond wurde ja verschoben, falls die Leute es noch nicht mitgekriegt haben. Es werden einfach zu viele Filme verschoben. Das ist alles traurig. Und das
es ist, irgendwann kommt man an den Punkt, finde ich, wo es irrelevant
ja,
wird.
Ja, aber es ist,
es geht
was,
nie
was
so.
Was ich mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, nochmal dazu zu der Verschiebung jetzt von auch James Bond irgendwie, steigert das für dich die, sag ich mal, die Erwartungshaltung oder steigert das für dich, oder beziehungsweise wird der Film super uninteressant für dich? Oder freust du dich genauso drauf wie immer?
Also, es steigert nicht meine Erwartungshaltung. Ja. Und der Film war vorher schon so von, also Skyfall war für mich das Ende der Craig Daniels-Reihe, witzigerweise. Und danach kommt halt noch ein Film und noch ein Film.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich ja, finde das allgemein. Ich weiß, was du meinst. Für. Ich finde es einfach schade, weil die Kinos haben jetzt halt wieder mit Tenet geöffnet gehabt. Mhm. Und na, es hieß ja, jetzt kommen dann doch irgendwann demnächst im Oktober, im November, im Dezember die Blockbuster. Mhm. Und sie kommen halt nicht. Das ist auch richtig blöd für die bereits geöffneten Kinos. Ja. So, aus wirtschaftlicher Perspektive. Aus cineastischer Perspektive, der neue James Bond, it may happen.
Ja. Was ich sagen wollte noch dazu, zu apropos Kinos öffnen, das Team ist halt wieder auf.
Ja, ich habe es gesehen bei Drop in the ja, Story. Ja, genau,
das finde ich auf jeden Fall voll geil. Und dann kommen wir, passender Übergang zu What to Watch natürlich, weil ich habe da eine Filmempfehlung zu, und zwar Futur 3, der iranische Film mit deutschen Untertiteln, beziehungsweise sind glaube ich, iranisch-deutsche Personen, und die den gemacht haben. Und der ist echt wirklich wundervoll, dieser Film. Guck dich an, es lohnt sich. Okay.
Gut, Tom, ich sehe, du hast 8 oder 9 What-to-Watch-Empfehlungen, du darfst 2 davon sagen. Lol. Überleg mal, welches ist. Währenddessen sag ich mal, was ich,
ja,
was ich
mal
finde, was die Leute gucken sollten. Und zwar habe ich jetzt gebinged die Neuverfilmung von High Fidelity als Serie mit Zoe Kravitz auf Amazon Prime. Mhm. Und das ist großartig. Ich habe John Cusacks High Fidelity immer sehr, sehr geliebt. Und ich finde alles darin, so zu gender-swappen und irgendwie sexuell zu diversifizieren, total interessant, funktioniert total gut, die neuen Musikstücke, die darin porträtiert werden, sind toll. Dass es auch so nah dran ist an dem Originalfilm teilweise mit irgendwie haargenauen Szenen, einfach nur in Gender geswappt, finde ich brillant. Es ist super unterhaltsam. Zoe Kravitz ist bombig, macht total Spaß. Große What-to-Watch-Empfehlung und dauert immer nur so 30 Minuten, was ich ja persönlich finde, die optimale Serienlänge ist.
By the way, ich hab ja Woke gesehen. Das war ja übrigens auch Hulu-technisch. Ne? War ganz interessant, aber hat ein bisschen Dinge offen gelassen. Ich finde, manche Sachen haben sie nicht tiefgründig genug bearbeitet. Nur mal so am Rande. Aber ich habe zu empfehlen, und zwar The Boys in a Band. Großartig. Großartiger Film. Sehr emotional, sehr tiefgehend über schwule Männer, die entweder aus dem Closet kommen müssen, es halt hält Fragen offen, es also guckt auf die Zeit der 60er oder Ende der 60er in den USA, was das macht mit schwulen Männern. Es ist wirklich, wirklich grandios, grandioser Film.
Läuft auf Netflix, schaut es euch an.
Genau, zweite Empfehlung ist Dick Johnson's Dead, auch Grief and Loss in diesem Film, mit dem sich auseinandergesetzt wird, auf einer sehr interessanten Art und Weise. Und ich glaube, das ist nicht der Film, den man unbedingt auf dem Schirm hat, deswegen checkt den mal aus, lohnt sich da definitiv auch reinzugucken.
Läuft auch Netflix?
Läuft auch auf Netflix, genau. Ich habe jetzt nur Netflix-Empfehlung gemacht, weil die anderen Sachen sind schwer zu sehen.
Okay, jetzt kommt der dritte, willst du was Drittes empfehlen?
Darf ich noch? Achso, okay, dann empfehle ich noch The Comey Rule. Das ist ja James Comey, ne, der FBI-Director unter Obama, der unter Obama ins Office kam und dann durch Trump besetzt wurde. Und natürlich der eine lange, lange Sache oder viele Sachen aufgeschrieben hat über seine Zeit und auch mit seinen Treffen mit Trump und so, weil Trump über die Grenzen des Arbeitsverhältnisses hinausging, im Sinne von, was man darf und was man nicht darf. Und das ist wirklich sehr, sehr genial gemacht und politisch krass. Und Brandon Gleason, der Vater, glaube ich, oder irgendwie ein Verwandter von Domhnall Gleeson, den man ja auch kennt aus Star Wars und About Time. Und wie der Donald Trump spielt, unglaublich. Also sehr, sehr krasses Ding. Jeff Daniels in der Hauptrolle, auch großartig. Lohnt sich da definitiv reinzugucken, wer die Chance hat. Showtime, glaube ich, lief das. Ich weiß nicht, ob es Amazon hat oder Sky. Aber wer es gucken kann, guckt sich das bitte an. Und We Are Who We Are, drop ich noch rein. We Are Who We Are.
So, jetzt mit so vielen News und Empfehlungen entlassen wir euch also in diese Woche. Stay safe, stay healthy und schaut fern. Es ist jetzt Drini-Zeit. So,
macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Dropback Official für die, die immer noch mehr Content brauchen. Dafür findet ihr fündig. Macht's gut, bye bye.